Sie hören den Kurier.
Da waren es nur noch drei. Im Rennen um den SPÖ-Vorsitz sind von den einst 73 Kandidatinnen und Kandidaten nur mehr drei übrig geblieben. Der Mitgliederbefragung, die über den Vorsitz der SPÖ entscheiden soll, werden sich damit nur die amtierende Parteichefin Pamela Rendi-Wagner, der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil und der Dreiskirchener Bürgermeister Andreas Babler stellen. Kurier-Innenpolitikchef Martin Gebhardt hat heute Hans-Peter Doskozil zum Interview getroffen und mit ihm unter anderem darüber gesprochen, wo die SPÖ eigentlich steht, also links, rechts, in der Mitte oder ganz links, wie Doskozil es mit der FPÖ hält und was es für ihn politisch heißen würde, wenn er bei der Abstimmung am Parteitag verlieren würde. Das ganze Interview hört ihr in der heutigen Folge. Mein Name ist Caroline Bartosch, es ist Dienstag, der 11. April und ich sage Hallo und herzlich willkommen zum Daily Podcast des Kurier. Die SPÖ-Führungsdebatte zieht sich nun schon ordentlich dahin. Ein Ende sollte aber hoffentlich bald in Sicht sein. Denn von 24. April bis zum 10. Mai werden die rund 147.000 Parteimitglieder befragt, wer den Parteivorsitz übernehmen und bei der nächsten Nationalratswahl als Spitzenkandidatin oder Spitzenkandidat antreten soll. Aber wie sieht denn nun der genaue Fahrplan aus? Heute, am 11. April, hat die Wahlkommission zum ersten Mal getagt, die über die Mitgliederbefragung wachen soll. Im Rahmen dieser Sitzung wurde auch die KandidatInnenliste fixiert. Dabei sind nur drei Bewerberinnen und Bewerber von den ursprünglich 73 übrig geblieben. Teils haben sie ihre Kandidatur selbst zurückgezogen, teils dürften sie die notwendigen 30 Unterstützungserklärungen nicht erreicht haben. Apropos Unterstützungserklärungen, Rendi-Wagner hatte davon 100, Doskozil 440 und Babler 2000. Jetzt aber wieder zurück zum Fahrplan. Vom 24. April bis zum 10. Mai werden eben die Parteimitglieder befragt. 147.000 Mitglieder können per Fragebogen, online oder per Post, abstimmen, wer ihrer Ansicht nach die SPÖ führen soll. In den Wochen danach werden die Ergebnisse dann ausgewertet. Die Wahlkommission überprüft außerdem anhand einer Stichprobe, ob sie korrekt ausgefüllt wurden. Frühestens am 22. Mai wird das Ergebnis dann verkündet. Allerdings ist das eben nur ein Stimmungsbild, wie es heißt. Erst am Sonderparteitag, also am 3. Juni, wählen dann 650 Delegierte die Parteichefin oder den Parteichef. Bei dieser Veranstaltung können sich aber noch weitere Kandidatinnen oder Kandidaten aufstellen lassen. Was die ganze Sache, also Mitgliederbefragung und Sonderparteitag, insgesamt kosten wird, konnte Harry Koppitz, Vorsitzender der Wahlkommission der Bundespartei, bei der heutigen Pressekonferenz nach der Sitzung der Wahlkommission nicht genau sagen. Er rechnet aber mit mehreren 100.000 €. So viel mal zum weiteren Fahrplan. Wir kommen damit jetzt aber zum heutigen Interview. Kurier-Innenpolitikchef Martin Gebhardt hat heute nämlich einen der drei Kandidaten, nämlich dem burgenländischen Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil, zum Interview getroffen. Unter anderem haben sie darüber gesprochen, wo denn die SPÖ eigentlich derzeit steht, wie Doskozil es mit der FPÖ hält und was es für ihn bedeutet, wenn er bei der Abstimmung verliert. Aber am besten, ihr hört selbst.
Es starten jetzt Wahlkampftouren für den SPÖ-Vorsitz. Aber eigentlich mit sehr viel Reibereien, weil am Wochenende hat zum Beispiel Gerhard Zeiler gesagt, er würde nicht mehr SPÖ wählen, wenn Sie der Chef der SPÖ werden. Wie reagieren Sie auf so eine Aussage?
Schauen Sie, das ist nur konsequent. Er hat auch gesagt, er würde aus der SPÖ austreten, wenn ich SPÖ-Vorsitzender werde. Ich kenne Gerhard Zeiler nicht und will das jetzt auch nicht näher beurteilen. Da ist es viel zu schade. Wir haben jetzt offensichtlich 147.000 Mitglieder, er ist eines davon. Und das muss jeder für sich entscheiden. Wir haben ganz klar eine gewisse Art der Politik auf den Tisch gelegt. Wir haben Inhalte auf den Tisch gelegt. Wir haben aus meiner Sicht schon einiges davon im Bund umgesetzt. Und irgendwo ist das Prägendste und das Ziel dieser Politik, dieser Sozialpolitik, auch dieser ausgeprägten Sozialpolitik, um vielleicht auf seine Person zu reflektieren, nicht dahingehend ausgerichtet, Politik für diejenigen zu machen, die sich einen privaten Arzt leisten können, die sich die Pflege persönlich leisten können, die gar nicht wissen, was Mindestlohn bedeutet, sondern es ist offensichtlich, und das ist aus meiner Sicht ganz wesentlich, unsere Politik. Bei unserer Politik geht es darum, nicht für ein Erzählerpolitik zu machen, sondern für seine Putzfrau-Politik zu machen. Und das ist der Unterschied. Ja.
Zu den Inhalten.
Und diese Empathie muss man wieder aufbringen. Und ich glaube, da ist er schon weit weg.
Genau. Ich komme noch zu den Inhalten. Es ist so, Ziel des ganzen Prozesses ist natürlich auch, dass nach dem 3. Juni die SPÖ geeint ist. Momentan sieht es eher danach aus, so wie argumentiert wird, als wie nach dem 3. Juni eigentlich die mehrere Lager gespalten ist. Oder wie sehen Sie das?
Ja, das muss schon Ziel sein. Also das war immer mein Credo, zu sagen, okay, das ist ja das einzige, der einzige Grund, warum ich mich auch diesem Prozedere stelle, warum ich mich auch der Mitgliederbefragung stelle, die Sozialdemokratie wieder zu Nummer 1 zu machen und die Sozialdemokratie wieder zur Kanzlerpartei zu machen. Das ist mein erklärtes Ziel, beziehungsweise auch Mehrheiten zu finden jenseits einer Koalition mit der ÖVP beispielsweise oder der FPÖ. Das ist, glaube ich, das darauf wird jetzt der Fokus gelegt. Aber um dorthin zu gelangen, um diese Ergebnisse schlussendlich auch einzufahren, wird das nur möglich sein, das, was wir, diesen Prozess, den wir jetzt gestartet haben, wo sicherlich das Drehbuch andere geschrieben haben als ich. Ich habe natürlich die Mitgliederbefragung eingefordert, keine Frage, aber das Drehbuch in der Gesamtheit haben sicher andere geschrieben. Muss es einmal entschieden werden, keine Frage, wer führt die Partei in diesen Wahlkampf? Das ist das eine. Aber das andere, um Wahlen zu gewinnen, ist auch wiederum, und das ist dann schon eine Herausforderung, diesen Bogen zu spannen. Ich will nicht sagen über die verschiedenen Lager, sondern ich will eher sagen über die Meinungsvielfalt in der Sozialdemokratie, die ja gut ist, die berechtigt ist. Und mit diesem Bogen, den man spannt, einhergehend natürlich auch Themen zu definieren. Und wenn das gelingt, wenn es gelingt, dass alle, die unter diesem Bogen irgendwo sich zu Hause fühlen und irgendwie angesprochen fühlen, auch dieses Selbstbewusstsein in weiterer Folge ausstrahlen, nicht nur für die Themen zu laufen, für die Themen zu brennen, sondern auch die Wahl zu gewinnen. Nächstes Jahr, dann wird es gelingen. Mhm. Einzig allein den Spitzenkandidaten zu definieren, das wird mit Sicherheit zu wenig sein.
Ja. Aber selten zuvor ist, zumindest in den vergangenen Jahren, in der SPÖ so viel über links, rechts, ganz links, wo steht die Partei, diskutiert worden.
Naja, diese Diskussion wird schon von außen hineingetragen, das ist keine Frage, weil das natürlich charmant ist, das sehr einfach zu definieren. Das ist ja, kann man sehr leicht zuordnen, links, rechts, das ist ja klar. Und ich glaube, mit der Politik, die wir gemacht haben, wird es immer tiefer, diffiziler und wird es immer schwieriger, weil wir auf der einen Seite sicherlich eine in Migration und Asylfragen aus meiner Sicht keine rechte Politik machen, sondern ganz einfach eine Politik auf Basis der Vernunft, auf Basis der Gesetze, auf Basis dessen, was es in Österreich derzeit Beschlusslage ist und Gesetzeslage ist, auf der einen Seite und auf der anderen Seite wirklich mit Hausverstand getragen, eine ganz pointierte Politik dort, wo der Staat tätig sein soll, in Sozialfragen, in Pflege, in Gesundheitsfragen, in der Frage, was ist eigentlich 40 Stunden Arbeit in der Woche wert, soll es eine größeren Abstand zwischen der Mindestsicherung und dem Mindesteinkommen geben, etc. Die Antworten liegen ja auf dem Tisch. Wir haben das schon, nicht nur jetzt in dieser Auseinandersetzung, eigentlich schon davor gegeben. Und jetzt gilt es, das zu vertiefen. Es gilt es, das aufzuarbeiten, zu erklären. Man hat ja auch gesehen bei der inhaltlichen Kritik vom Gerd Zeile, ich will nicht so sehr reflektieren auf ihn, aber dass er offensichtlich gar nicht weiß, was es bedeutet, in Sozialfragen, in der Pflege, in der Gesundheitsversorgung, hier einen stärkeren Staat in den Mittelpunkt zu stellen. Vor allem, warum wir das machen, warum wir den Markt dort draußen haben wollen. Es kann nicht sein, dass im Pflegebereich, im Gesundheitsversorgungsbereich, im Krankenhausbereich plötzlich Wirtschaftsunternehmen Gewinne machen. Da geht es wirklich nur darum, die vorhandenen Mittel, die Steuermittel bestmöglich für die Betroffenen einzusetzen und nicht dafür vielleicht zu versorgen oder das zu befeuern, dass, so wie wir das bemerkt haben, dass im Pflegebereich plötzlich deutsche Fonds über die Dividende mitverdienen, die mit 6% angesetzt ist, das kann wohl nicht Sinn des Erfinders sein.
Mhm. Das ist ja, es wird aber sehr oft auch argumentiert, nehmen wir den Mindestlohn her, für das Land, für landesnahe Betriebe und so weiter. Das ist im Burgenland möglich, durch die Kleinheit, aber es ist bis jetzt nicht so weit gekommen, dass man sagt, das ist ein österreichweites Modell.
Schauen Sie, wir sind ja auch in Burgen schon weit darüber hinaus. Es wird nur reduziert auf den Landesamtsbereich. Aber wir sind schon in der Holding drinnen, wir sind bei den Tourismusbetrieben drinnen, wir sind auch in den Gemeinden, bei den Gemeindearbeitern drinnen. Wir sind auch sehr stark jetzt in der Pflege. Auch in der Pflege, in der kompletten Pflege wird das umgesetzt, auch mit unserem neuen Pflegemodell. Da geht es nicht um diplomierte Pflegekräfte, die ohnehin weit darüber liegen, sondern es geht um den pflegenden Angehörigen, es geht um die Heimhilfe, es geht um die Pflegeassistenz. Die alle werden zukünftig und bekommen es in Pflegeheimen beispielsweise schon den Mindestlohn. Das geht schon sehr viel weiter. Und wenn heute im kollektivvertraglichen Bereich beispielsweise eine Friseurin 1200 Euro netto verdient, das ist Status quo. Und auf der anderen Seite die Mindestsicherung, die man braucht, die wichtig ist, keine Frage, irgendwo ein bisschen über 1000 Euro liegt, dann stimmt irgendetwas nicht. Dann kann ich auch dieser Friseurin nicht erklären, warum sie für eine 40-Stunden-Woche, wo sie 40 Stunden in der Woche arbeitet, 1200 Euro verdient. Das kann ich nicht erklären.
Es ist natürlich auch immer schwingt mit, wenn der Staat sagt, okay, ich im Gesundheitsbereich eigentlich manche Sachen für die Gesundheitsvorsorge und so weiter, das muss ich selbst in die Hand nehmen. Kann sich der Staat das leisten? Oder kann sich das Land das leisten?
Es hat sicherlich einen Trend gegeben und da laufen wir mit und das ist in vielen Bereichen die Gefahr. Das ist beim Mindestlohn die Gefahr. Wenn ich Ihnen sage, mein Chauffeur, nur so einen Ausblick noch, einen Rückblick kurz zum Mindestlohn. Mein Chauffeur als Fliesenleger hat im Jahr 2000 28.000 Schilling netto verdient. Wenn ich diesen Nettobetrag ganz normal bei einer Firma beschäftigt, bei einem Unternehmer beschäftigt, für 40 Stunden in der Woche, wenn ich den damaligen Nettobetrag, der hat es Umstellung im Kollektivvertragsbereich gegeben, das war eine Arbeitsabgeltung für eine Leistung. Wenn ich den damaligen Nettobetrag hochrechnen würde mit der Indexierung ins heurige Jahr, dann würde das vielleicht bedeuten 2700, 600, 700, 800 Euro netto. Wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, ein Fliesenleger soll 2600, 700, 800 Euro netto verdienen, da werden Sie sagen, wer soll das zahlen? Das ist unmöglich, das ist utopisch. Damals ist das Unternehmen aber auch nicht pleite gegangen. Und genauso ist es in vielen anderen Bereichen. Man darf nicht mitschwimmen mit dem Trend. Man darf nicht sich das alles glauben, was einem erzählt wird. Und derzeit ist meine Erkenntnis im Bereich der Gesundheitsversorgung, dass versucht wird, weil natürlich der Staat nicht in der Lage ist, derzeit beginnend beim Bund, beginnend bei den Krankenkassen hin bis zur Ärztekammer, ein klares, einheitliches Gesundheitssystem zu organisieren mit klaren Spielregeln. Das Geld zu wenig da ist, die Steuermittel zu wenig sind. So, was ist die Antwort darauf? Es wird sehr viel in den privaten Sektor verschoben. Das bedeutet im Ergebnis, dass diejenigen, die heute Krankenversicherung bezahlen, das ist die große Masse an Bevölkerung, wenn sie etwas benötigen, wenn Sie dringend etwas benötigen, wenn Sie ein MRT benötigen, ein CT benötigen, wenn Sie einen Facharzt benötigen, jetzt plötzlich zu einem Wahlarzt gehen müssen und das die CT und die MRT-Untersuchung dann damit privat sie zahlen müssen. Bekommen, ja. Das ist das Hineindringen in den privaten Sektor, dass der öffentliche Sektor nicht mehr bezahlen muss. Das gleiche ist die Zweiklassenmedizin. Wenn ich heute namhafte Ärzte sehr stark finanziere über die Sonderklassentarife in den Spitälern, dann brauche ich im öffentlichen System die Gehälter nicht in diesen Dimensionen bezahlen. Das ist auch ein Drängen in den privaten Sektor, in den privaten Versicherungssektor beispielsweise. Das bedeutet umgekehrt, man muss die Situation und die Systeme hinterfragen, man muss sie in allen Institutionen, sei es die Kasse, sei es die Ärztekammer, sei es wir, wie wir umgehen miteinander, Länderbund, wie das alles organisiert ist. Man muss sich einmal hinterfragen, muss das versuchen, mit Hausverstand nochmal zu beurteilen. Und ich bin der Meinung, dass es möglich ist, die Zweiklassenmedizin auszuschalten.
Ja, aber da muss nicht der Staat viel mehr Geld dann in die Hand nehmen, um das Ganze ausschalten zu können?
Also in erster Linie wäre es schon mal ganz wichtig, dass der Staat einmal dafür sorgt, dass jene Studenten, die ausgebildet werden an den Universitäten, und das sind doch sehr viele, und ich glaube jährlich 1800 beginnen mindestens das Medizinstudium, dass diese Studenten, wo der Steuerzahler, wo derjenige, der Steuern zahlt, der Krankenversicherungen bezahlt, diese Studien finanziert, dass diese Absolventen auch in Österreich bleiben.
Das ist ungefähr die Berufspflicht.
Das
die
ist der Kanzler auch angesprochen. Eine Berufspflicht in der ausgeprägten Form. Man kann sich am Ende des Tages ja auch freikaufen. Man kann sagen, okay, ich habe die Ausbildung zwar bezahlt bekommen, ich löse das ab und gehe weg. Das ist ja schon, diesen absoluten Zwang wird es nicht geben, aber in der Regel geht es in die Richtung, dass diejenigen, und das ist wichtig, die Ausbildung bekommen, auch in Österreich bleiben. Wenn es einen Wettbewerb dadurch gibt, auch um die vorhandenen Arbeitsplätze, um die Kassenverträge, um die Arbeitsplätze in den Spitälern, dann schaut die Welt schon wieder anders aus, zumindest in diesen Sektoren. da muss man sich überlegen, wir sind derzeit so organisiert, vor allem im Spitalsbereich, dass wir gemeinnützig unsere Spitäler führen. Ja, wieso ist es denn nicht möglich, dass auch wir uns überlegen können, aktiver aufzutreten und zu schauen, okay, wo können wir Einnahmen lukrieren? Können wir unser Labor in den Spitälern vielleicht auch für den niedergelassenen Sektor nutzen? Da sind ja Ressourcen vorhanden, die eigentlich brach liegen. Was machen wir mit unseren radiologischen Instrumenten, was wir
zusammengefasst, also einfach muss man dieses Konzept neu denken?
Man muss zuerst einmal das Konzept neu denken, bis man wieder am Ende des Tages oder zum Ergebnis kommt. Natürlich muss man dann irgendwann beurteilen, wie schaut es mit der Finanzierung aus. Aber zuerst die Frage immer gleich in den Raum oder die Antwort gleich wieder in den Raum zu stellen. Wir brauchen mehr Geld. Das ist aus meiner Sicht angesichts auch der angespannten Budgetsituation, keine Frage, nicht die richtige Antwort. Die erste Frage oder die erste Antwort müsste sein und die erste Beurteilung müsste die Systemfrage sein. Mhm. Und dann, wenn man sich klar ist, wohin will man mit den Wahlordinationen, wie geht man um im Verhältnis niedergelassener Bereich, öffentlicher Bereich, im Spitalsbereich, wie ist da die Wechselbeziehung zueinander, wie geht man um mit der ärztlichen Versorgung, generell mit den Bereitschaftsdiensten am Wochenende, an den Feiertagen, die es ja derzeit fast gar nicht mehr gibt. Mhm. Erst wenn man diese Fragen beantwortet hat, in einer klaren Systematik, dann kann man die Finanzierungsfragen beantworten und nicht umgekehrt.
Mhm. Ich möchte da einen Punkt anhaken. Also bei Ihren Themen, Sie haben sie eigentlich da scheuen nicht, sich mit Gegnern anzulegen. Jetzt nehmen wir den ärztlichen Bereich, die Ärztekammer. Sie waren da damals der Erste, der gesagt hat, die Ärztekammer müsste sich auch einschränken. Beim Mindestlohn hat es natürlich auch Debatten gegeben mit der Gewerkschaft. Jetzt wissen wir, dass bei der Mitgliederbefragung die Gewerkschaft ein wichtiger Faktor ist. Wie ist da Ihr Verhältnis momentan zum ÖGB?
Ich glaube, das ist, wenn man, das ist aus meiner Sicht sehr wesentlich, wenn man gewisse Themen verfolgt, wenn auch die Bevölkerung irgendwo mit mir gewisse Themen und mit unserer Politik gewisse Themen verbindet und auch Politik davon abhängig ist, dass es eine Berechenbarkeit und eine Vertrauensbasis geben muss in der Interaktion zwischen Politikern und zwischen Bevölkerung, dann muss man zwar auf der einen Seite versuchen, die Kräfte zu bündeln, aber auf der anderen Seite, glaube ich, und das muss man auch ganz offen sagen, kann es nicht darum gehen, um gewisse Positionen zu erreichen, um gewisse Ziele zu erreichen, dass man sie komplett verstellt und verbiegt. Also dieses Verbiegen in alle Richtungen, das wird es bei mir nicht geben. Es wird da ein Zugehen geben, das ist keine Frage, eine vernünftige Diskussion der Dinge und der Sachverhalte, um sie gemeinsam umzusetzen. Aber es wird, wenn es nur um die inhaltliche Beurteilung geht, sicherlich kein Abrücken von den Zielen des Mindestlohns geben, das ist keine Frage. Wir können darüber diskutieren mit der Gewerkschaft und das ist, glaube ich, schon wichtig, auch als Signal an die Gewerkschaft, wie wir das gemeinsam schaffen. Mir geht es ja nicht darum, wie es umgesetzt wird,
sondern dass es umgesetzt wird
und das ist das Wichtigste.
Mhm. Jetzt ein anderer Punkt. Sie starten eine Freundschaftstour, also bis zur jetzt in ganz Österreich, um eigentlich mit SPÖ-Mitgliedern zu debattieren. Haben Sie auch Termine in Wien?
Ich habe nicht nur heute beispielsweise einen Termin in Wien, sondern ich habe auch schon Termine in Wien gehabt und werde auch Termine in Wien haben, das ist keine Frage. Ich glaube, das gehört dazu. Mir ist es immer wichtig, auch diese, das habe ich in Burgenland auch sehr intensiv gemacht, abseits von Sprechstunden auch diese Interaktion mit den Mitgliedern jetzt zu haben, um nicht nur immer nur runter zu beten, was sind die Vorstellungen auf der einen Seite, sondern auch ein Feedback und auch Kritik mitunter zu bekommen oder auch Fragen gestellt zu bekommen und auf der anderen Seite auch den Versuch zu starten, das aufzuklären. Aber es wird ja sehr oft verkürzt dargestellt, sondern diese Ideen, die dahinter stehen, die Begründung, warum wir etwas wie sehen und wie umgesetzt haben, das gelingt natürlich bei solchen Veranstaltungen viel besser.
Vor allem, wenn man den Eindruck hat, dass gerade die Wiener SPÖ eigentlich jene Parteiorganisation ist, die am meisten bemüht ist, sie zu verhindern. Oder ist das ein falscher Eindruck?
Ich würde das jetzt nicht, wenn ich jetzt selbst immer argumentiere und sage, okay, wer ist eigentlich die Partei, in dem gehört eigentlich die Partei oder wer steckt dahinter und ich auch in dieser Frage immer gesagt habe, das sind natürlich die Mitglieder. Die Partei gehört nicht einigen wenigen Funktionären, sondern die Partei wird getragen von den Mitgliedern. Und wenn ich das jetzt umlege auf Ihre Frage, dann würde ich eigentlich das nicht so beurteilen.
Ja, es sind vielleicht einige
am Wochenende
hat einer der obersten Medienbeauftragten des Bürgermeisters in Wien einen Tweet abgesetzt nach dem Motto, SPÖ war immer eine urbane Partei und wird es auch weiter bleiben. Was sagen Sie dazu?
Ja, ich habe das gehört. Ich will das jetzt gar nicht näher interpretieren und will damit auch nicht Öl ins Feuer gießen. Aber wie es für ihn wichtig war, für diese Person, war es auch durchaus interessant, im ländlichen Bereich zu arbeiten. Und da war ihm die SPÖ auch gut genug.
Aber es gibt nicht, weil es gibt ja, vor kurzem hat man also diese Westbahnachse hat sich getroffen in der SPÖ, es gibt nicht diese Konkurrenz momentan Wien gegen den Rest Österreichs.
Ich glaube, ich glaube, man braucht das nicht befeuern. Ich glaube, das Wichtigste ist, und das, daran müssen alle arbeiten, auch in der jetzigen Situation, wiewohl, das will ich gar nicht bestreiten, es schon schönere Zeiten für die Sozialdemokratie gegeben hat, wo die Zeiten angenehmer war. Also ich glaube, es müssen jetzt alle daran arbeiten, daher bringen solche Aussagen nichts. Es müssen alle daran arbeiten, auch für den Tag danach bereit zu sein, aufeinander zuzugehen und auf dem Weg dorthin nicht das noch schwieriger zu machen, wie es eh schon ist.
Genau. Ihr Ziel ist es, nach der nächsten Nationalratswahl eine Mehrheit abseits von ÖVP und FPÖ zustande zu bringen. Also
schauen Sie, ich bin ja auch für sich da durchaus in einer Komfortsituation. Es gelingt uns im Burgenland natürlich aufgrund der absoluten Mehrheit, die unsere Ziele umzusetzen, durchdacht umzusetzen. Das, was wir immer auch wollen, in dieser Koalition mit der Bevölkerung zu treten und nicht irgendwie zu den koalitionären Zwängen anderer zu unterliegen. Und da fragen mich natürlich viele, warum mache ich das eigentlich aus dieser Situation heraus? Und das ist richtig, ich sehe auch unsere Grenzen. Wenn es darum geht, beispielsweise, was schon angesprochen wurde, ja, den Mindestlohn weiter auszurollen, die Zweiklassenmedizin zu beseitigen, natürlich haben wir Grenzen. Wir versuchen das auszureizen, wir versuchen das Maximum herauszuholen. Aber man hat Grenzen, weil natürlich sehr vieles bundesgesetzlich oder Wohnen, gemeinnütziges Wohnen, wie wird das definiert? Es wird bundesgesetzlich definiert. Und dort liegen sehr viele Grenzen bei uns auf Landesebene. Und natürlich macht es Sinn, das gesamtstaatlich neu zu definieren. Und wir sind schon in der Replik, in der politischen Replik der letzten Jahre oder der letzten 10, 20, 30 Jahre so aus meiner Sicht, dass die ÖVP immer wieder versucht hat, und es ist ja auch gelungen, egal ob Kanzlerpartei oder als Juniorpartner, die dominante Rolle in einer Koalitionsregierung zu spielen. Sie in den letzten Jahren, insbesondere in den letzten Kurzjahren, den einen Koalitionspartner nach dem anderen verbraucht hat, in Wirklichkeit zum einzigen Zweck. Das war immer nur ein Parteizweck, ein parteiinterner Zweck. Der Zweck ist niemals dort gelegen, der Bevölkerung zu dienen, das umzusetzen, was für die Bevölkerung und für dieses Land wichtig wäre, sondern es waren immer nur parteipolitische Überlegungen dahinter, dass Koalitionen den Bach runtergegangen worden sind und im Wesentlichen gestritten wurde. Und daher bin ich fest davon überzeugt, um das wirklich gewisse Dinge komplett neu zu denken, weg von diesen Fesseln, die es gibt, diesen Zwängen, die es gibt, da haben wir schon genug Zwänge und Fesseln. Es wird schwierig genug bei uns parteiintern, das durchzudiskutieren, dass es eine neue Konstellation braucht. Ich glaube, das ist es wert, diesen Weg zu gehen. Und diese neue Konstellation tut sich eben dann, wenn die Sozialdemokratie stark genug ist, und das ist die Voraussetzung, und da dränge ich auch so darauf, in Zeiten mit diesen Weg zu gehen, weil er möglich ist, eben mit NEOS und mit den Grünen das neu zu definieren.
Aber da muss die Sozialdemokratie schon sehr stark werden.
Sie muss jedenfalls über 30% bekommen, und ich bin der Meinung, dass dieses Potenzial vorhanden ist.
Ja, es wird natürlich immer, und Sie werden sicher auch intern die Frage gestellt bekommen, wie hält es der Hans-Bester Doskozil mit der FPÖ? Also, Sie haben sich ganz klar distanziert von Herbert Kickl.
Ich kann das eindeutig beantworten. Ich werde die Situation niemals vergessen im Präsidium, wie kurz zurückgetreten ist und wie alle davon geschwärmt haben, im Präsidium jetzt plötzlich eine Viererkoalition zu machen. Eine Viererkoalition, wo schon die Corona-Politik von Kickl am Tisch gelegen ist, weil man glaubt hat, man muss jetzt staatsmännisch sein, man muss jetzt alles beruhigen und man hat eine Verantwortung. Na, das hätte man damals angeschaut, diese Verantwortung, die wir wahrgenommen hätten, wenn wir mit Kickl gemeinsam in einer Koalition gestanden wären und dann eine Corona-Politik gemacht hätten, ganz abseits von anderen Themen, die uns nicht einen, insbesondere auch in dieser Art und Weise, wie er Politik macht. Und ich war der Einzige, der gegen diese Koalition damals gewesen ist. Also so viel zum Verhältnis zur FPÖ. Und wenn jetzt Leute plötzlich auftreten und sagen, zumindest aus dem Präsidium, nie mehr FPÖ, wir sind immer gegen die FPÖ, da sind das genau diejenigen, die vor 2-3 Jahren immer noch gesagt haben, okay, wir machen diese Koalition.
Aber Sie selbst, also unterscheiden Sie einfach zwischen Kickl und FPÖ? Weil es kann ja theoretisch sein, ich muss mich entscheiden, ob ich regieren will mit einem Partner, wo es sich rechnerisch ausgeht, oder ob ich dann sage, okay, die Ampelkoalition ist nicht geschafft worden, Opposition.
Ich glaube, wir haben ja eindeutige Beschlüsse auch in der Partei. Ich verstehe nicht, warum man jetzt plötzlich darüber hinausgeht. Wir haben Beschlüsse, die sich an Werten und an Wertekatalog orientieren. Das gilt auch insbesondere für die Länder. Und ich kann nur zur Bundes-FPÖ in der jetzigen Situation, wie sie jetzt aufgestellt ist, natürlich mit Kickl an der Spitze, da gibt es aber auch andere Kräfte dahinter, mit diesem teilweise ideologisierten Spiel Richtung rechts, auch in der Positionierung, in dieser ganzen Russland-Frage teilweise, in dieser Pointiertheit, in dieser extremen Situation der Migrationsfrage nicht erkennen, dass wir Arbeitsmigration teilweise brauchen, aber natürlich auch eine klare Haltung in der Asyl- und Migrationsfrage per se im engeren Sinn. In der Replik dazu, was die Corona-Politik betrifft und sieht man in Niederösterreich, was passiert ist. Alleine dort noch diese Ausflüsse und diese Koalitionsabkommen in Bezug auf die Corona-Politik. Also ich sehe jetzt derzeit nicht eine Möglichkeit, mit der Kickl-FPÖ in Koalition zu treten, aus meiner Sicht. Aber ich will nur so viel sagen, Kickl war auch schon davor so. Kickl auch auf davor schon Corona-Politik in dieser Art und Weise gemacht. Ich darf nur an das Pferdemittel erinnern und trotzdem hat es Präsidiumsentscheidung oder Meinung gegeben, Entscheidung, was sie können, Meinung gegeben, mit diesem Kickl in eine Koalition zu treten. Vielleicht sollte man das auch mal hinterfragen.
Genau. Weil Sie angesprochen haben, die Russland-Frage. Ich meine, da muss Ihre eigene Partei auch einiges aufarbeiten. Bis hin von der Zelensky-Rede bis hin zu weißrussischen Freundschaftsverbänden.
Ja, keine Frage. Und wir haben da eine eindeutige Positionierung. Wir haben das von Anfang an auch klar kommuniziert. Wir haben eine sehr intensive Partnerschaft zu einer ukrainischen Region, zu unserer Partnerregion Transkarpatien, also die Region rund um Uschgorod. Wir sind da klar definiert. Ich wäre auch nicht, hätte auch den Nationalratssitzungssaal nicht verlassen bei der Zelensky-Rede. Ich war schon persönlich das eine oder andere Mal jetzt in der Ukraine. Also für mich ist die Situation klar.
Mhm. Im Burgenland selbst werden Sie ja nicht oft darauf angesprochen. Sie sind unser Landeshauptmann. Uns wäre es eigentlich lieber, Sie würden hier bleiben.
Ja, es gibt für alles eine Meinung. Das ist keine Frage. Aber ich wobei noch lange überlegen und die Beweggründe habe ich schon kurz dargelegt, diese Entscheidung so getroffen. Wiewohl möchte ich auch dazu sagen, dass das Drehbuch im weiteren Sinn haben sicherlich jetzt in dieser Dynamik der letzten Wochen andere geschrieben, sondern nicht ich. Also wenn es nach mir gegangen wäre, hätte es in dieser engen Abfolge dieses Szenario nicht gegeben. Aber das ist jetzt der Weg, der eingeschlagen wird. Und für mich gilt immer in allen Lebenssituationen, insbesondere politischen Lebenssituationen, klar das, was ich immer schon gesagt habe. Also wenn für mich irgendwann der Zeitpunkt kommt, ich muss mich auch immer ständig hinterfragen, daher auch diese Mitgliederbefragung. Und für mich ist das oberste Credo, an der Spitze, die Person, die an der Spitze einer Partei steht, muss die Partei mitziehen. Das heißt, das muss auf Bundesebene so sein, das muss auf Landesebene so sein. Und daher sind politische Zeiten und Funktionen für mich nicht in Stein gemeißelt und nicht ewig, wie es vielleicht in der Vergangenheit war. Sehr oft war es in den Ländern so, dass man 20, 30, 25 Jahre plötzlich in Funktion ist und dann auch Wahlen verloren gehen teilweise. Das hätte ich nie so angelegt. Also ich hätte es immer so angelegt, von einem Wahltermin zum anderen und vorher immer sehr kritisch beurteilt. Passt es noch? Ziehe ich die Partei? Trage ich die Partei? Erfülle ich die Erwartungen? Erfülle ich die Erwartungen nicht? Und sobald ich die Erwartungen nicht erfülle, und das gilt in allen politischen Funktionen für mich, dann hätte ich sofort gewusst, immer was zu machen ist. Also auch in die andere Richtung.
jetzt nur retrospektiv, was war eigentlich der ausschlaggebende Punkt damals, dass ich gesagt habe, jetzt steige ich in den Ring? Das war die Kärntenwahl? War das dann das Interview von Pamela Rendi-Wagner in der ZIP 2? Oder war das, dass eine Präsidiumssitzung angesetzt worden ist? Eine Sonderpräsidium? Was haben Sie gesagt? Okay, jetzt, weil Ihr Brief ist, glaube ich, einen Tag vor der Sitzung gekommen.
Es war klar, dass wenn nach dieser Kärntenwahl, und es ist ja auch medial alles in diese Richtung gegangen, wenn wir jetzt diese Wahlen im Frühjahr, es kommt bei den Salzburg-Wahlen noch verlieren würde, dann muss man intern darüber diskutieren, wie es weitergeht Richtung Nationalratswahl. Das war ja intern in den Köpfen drinnen. Und im Wissen dessen glaube ich schon, dass der eine oder andere überlegt hat, okay, wie können wir jetzt schnell da die Luft rausnehmen, wie können wir schnell das Präsidium machen, schnell einen Sonderparteitag machen, damit wir gar nicht in diese Diskussion reinkippen und diese Diskussion es gar nicht gibt. Und ich glaube, wahrscheinlich hat man auch damit kalkuliert, in dieser Beurteilung, dass ich mich nicht dem Parteitag stellen werde, zumindest nicht in einer Kampfabstimmung. Und hat vielleicht nicht damit gerechnet, dass es dann das Instrumentarium der Mitgliederbefragung gibt, das wir natürlich dann gezogen haben.
Man hat dieses Instrumentarium. Muss dieses Instrumentarium so ernst genommen werden, dass es nicht abseits davon eine neue Regelung gibt, praktisch beim Parteitag? Weil es gibt ja immer die unterschiedlichen Meinungen. Die einen sagen, das ist ja nur eine... Da wird dann nur, die Meinungen werden nur kundgegeben über die Mitgliederbefragung und entschieden wird am Parteitag. Aber Sie bleiben dabei. Wer da als Nummer eins rausgeht, sollte auch Parteivorsitzender und in Zukunft auch Spitzenkandidat sein.
Das ist meine persönliche Meinung. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Also für mich ist ganz klar, obwohl da anderen anders darüber denken und diskutieren, wenn ich eine Stimme weniger als der Erste oder die Erste hat, ist für mich klar, es gibt keinen Antreten am Parteitag, da brauche ich gar nicht drüber diskutieren, da hat die Stimme der Mitglieder hat entschieden und ich würde noch einen Schritt weiter dahingehend gehen, dass man auch in Zukunft sich überlegen muss, wie man die Mitglieder einbindet und ich bin mittlerweile persönlich der Meinung, war vielleicht in der Vergangenheit nicht immer der Meinung, dieser Meinung, aber ich bin jetzt mittlerweile persönlich der Meinung, wenn man sich das genauer durchdenkt, dann macht es Sinn, dass die Mitglieder möglicherweise zukünftig nicht nur über den Parteivorsitzenden abstimmen, natürlich braucht man da ein genaueres Prozedere drüber, das muss man sich schon erarbeiten, sondern dass die Mitglieder beispielsweise auch über einen Koalitionsvertrag abstimmen. Ich glaube, solche grundsätzliche Ereignisse in einer Partei sollte man durchaus mit seinen Mitgliedern besprechen und sollte ihnen auch Gehör schenken in der Art und Weise, dass sie das entscheiden können.
Und wenn Sie mit einer Stimme zurückliegen, bleiben Sie Landeshauptmann?
Hier bin ich gewählt, hier habe ich eine Funktion, also dann ist das Thema für mich erledigt auf Bundesebene und bleib so, wie ich das immer gemacht habe und auch so beurteilt habe, Landeshauptmann und werde dann vor der Wahl, entsprechend vor der Wahl 2025 für mich beurteilen. Natürlich intern mit Umfragen, keine Frage, ziehe ich noch die Partei, liege ich noch dort, wie wir uns das vorstellen und dann werde ich meine Entscheidung für die nächste Periode bekannt geben.
Herr Landeshauptmann, vielen Dank fürs Gespräch.
Dankeschön.
Das war ein Interview, das Kurier-Innenpolitikchef Martin Gebhardt mit Hans-Peter Doskozil geführt hat. Mehr zur SPÖ-Causa lest ihr wie immer auf kurier.at. Dort findet ihr auch alles, was es zum heutigen Tag aus Österreich und aus aller Welt sonst noch so zu wissen gibt. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mehr Podcasts findet ihr auf www.kurier.at/podcasts. Vielleicht wollt ihr ja auch mal in unseren neuen Mental Health Podcast Ich weiß, wie es ist, hineinhören. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend und hört doch auch morgen wieder rein. Bis bald.